Das Wunder von Basel. Martin Schindler gewinnt die Swiss Darts Trophy, holt seinen zweiten European Tour Titel in diesem Jahr, springt somit in der Pro Tour Order of Merit an Michael van Gerwen vorbei auf Platz 5 und schreibt nicht zuletzt deutsche Darts Geschichte.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück in dieser neuen Darts-Woche. Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts-Podcast mit einer neuen Folge nach einem spektakulären European Tour-Event. Ich bin Micha Wattenberg und ich grüße meinen Podcast-Partner in dieser Woche, Jan Toden. Hallo Jan.
Hallo Micha.
Kevin, der ist ja leider verhindert, der wird in der zweiten Folge in dieser Woche wieder mit dabei sein, aber jetzt hilfst du uns hier aus. Bevor wir gleich reingehen über deine Verbindung erstmal zu diesem Wochenende und dann zu allem, was inhaltlich auf der Agenda steht, lass es uns kurz erwähnen. Unten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung sind Links zu unserer Patreon-Seite. Dort könnt ihr für 3,57 Euro uns und unsere Podcast-Arbeit unterstützen, könnt die Folgen exklusiv immer schon auch dann hören, wenn sie aufgenommen wurden, also vor dem Mittwoch und vor dem Freitag, wie sie regulär erscheinen. Dort findet ihr außerdem den Link zu unserem Discord-Channel, kommt dort auch gerne hin, diskutiert mit uns über das ein oder andere Thema. Ihr findet den Sport 1 Darts Newsletter, die Links zu unserer Instagram- und Twitter-Seite. Lasst uns jetzt dann aber unbedingt reinstarten mit dem European Tour Event. Es war das erste Mal in der Schweiz, das erste Mal in Basel und du bist in dieser Woche ja der perfekte Podcast-Partner, Jan. Denn du warst vor Ort. Ich habe dich da in dem einen oder anderen Moment immer wieder durchs Bild laufen sehen. Du hattest ja auch eine gewisse Funktion. Erzähl uns doch erstmal, wie die Stimmung vor Ort war und wie du dazu gekommen bist, für die PDC Europe als Walk-on-Girl zu arbeiten.
Ja, Michael, genau, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Walk-on-Girl trifft es nicht ganz, wobei ich, genau, die mich kennen, mich tatsächlich dauernd am Walk-on auch gesehen haben. Meine Dance-Moves würden aber noch nicht hergeben, dass ich dann auch oben stehe. Es ist so, dass die PDC Europe zuletzt via Instagram einen Fotografen gesucht hat und ich mit denen Kontakt aufgenommen habe. Der Hintergrund ist der, dass ich hier bei uns im Freiburger Raum schon seit mehreren Jahren in Event- und vor allem Konzertfotografie auch tätig bin. Und da habe ich gedacht, verbinde ich hier mal zwei Leidenschaften miteinander. Und bekam gleich eine positive Rückmeldung und durfte sozusagen dieses Wochenende bei der PDC mal hospitieren und war also schon am Freitag vor Ort und habe da beim sehr netten Paul Tagig aus Wien hospitieren dürfen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Paul, du hast versprochen, du hörst die Woche mal rein, auch nicht nur Fotograf, auch Darts-Nerd und selber Dartspieler. Und Paul musste dann am Sonntag nach Wien, weil die Nationalratswahlen dort waren und er von der Wahlpartei, von der Wahlparty der Bierpartei berichten musste, die es aber nicht ins Parlament geschafft haben, mit 3% an der 4%-Hürde gescheitert sind. Das soll es aber hier in diesem Podcast zur Politik gewesen sein. Ja, und das war schon wirklich sehr anspruchsvoll. Ich war froh, dass ich so die Abläufe am Freitag habe kennenlernen können, denn anders als bei Konzerten wird von der PDC für Social Media, Fotos etc. eigentlich erwartet, dass du quasi deine Takes beim Walk-On machst, dann ein paar Bilder auf der Bühne, dann musst du an den Rechner, musst die gleich hochladen, kurz bearbeiten in eine Cloud. Das ist doch anders, als wenn du in der Nacht nach dem Konzert dir unter deinen 250 Konzertfotos die 5 schönsten raussuchst und die noch aufhübscht. Aber man ist sehr nah dran, man kriegt definitiv die Walk-Ons mit, man kriegt das Jubeln danach mit. Allerdings vom Spielverlauf kriegst du weniger mit, als wenn du vom Fernsehen sitzt. Und hinter der Bühne hast du natürlich auch andere Einsichten. Ich saß zwischen Dan Dawson und dem holländischen Fernsehen, habe mit Dan auch über seine Eindrücke immer wieder reden können. Das war wirklich cool. Man kriegt verschiedenste Düfte mit. Ich dachte immer, wer hat sich hier so einparfümiert und musste vorstellen, dass ich glaube, mindestens 50% der Spieler als auch der Medienschaffenden mittlerweile den Vapes verfallen sind. Und irgendwann drehte ich mich um, weil da so eine Erdbeerwolke auf einmal kam und ich dachte, wer ist denn das? Und dann war es Michael Smith, der wie ein Wahnsinniger diese E-Zigarette leersaugte. Also das sind auch mal Dinge, wo man merkt, Darts ist nicht nur vor der Bühne, auch hinter der Bühne spannend. Und Ja, zum Ort muss ich sagen, ich kenne die St. Jakobshalle von Konzertevents. Da spielen wirklich große, große Bands. Wir fahren von Freiburg aus manchmal auch rüber. Und dieser Ort war einfach mega und hat für eine Premiere abgeliefert. Und ich als in Südbaden lebender Mensch kann sagen, die lokalen Medien haben hier null Werbung für dieses Event gemacht. Ich habe die lokale Zeitung noch angesprochen. Die haben an Darts kein Interesse. Trotzdem waren von den 20.000 Zuschauern, die es ungefähr über die 3 Tage waren, würde ich sagen, ungefähr die Hälfte aus Deutschland, wenn ich so die Autos und die Dialekte gescreent habe. Franzosen weniger, aber eigentlich ist das ein super Ort für so ein Event in einer Gegend, die nach Darts lechzt. Und ja, vom Besuch her ist das mit München vergleichbar. Ich glaube, die ganz letzten Zahlen gibt es noch nicht. Es kann auch sein, dass es das bestbesuchte PDC Europe-Wochenende ever war. Und der Samstagabend vor allem mit 4.500 Zuschauern war Wahnsinn. Also PDC Europe war sehr, sehr, sehr zufrieden. Die TV-Leute waren wahnsinnig zufrieden, gerade auch, ich sag jetzt mal, aus Ungarn kommend. Und auch die Spieler waren sehr zufrieden, da konnte ich mit welchen reden. Das Publikum, vielleicht dazu an der Stelle noch was, auch sehr, sehr fair, sehr, sehr gut in Stimmung, auch wenn man den Freitag in Budapest sich nochmal vor Augen führt. Auch hier am Freitag schon eine Wahnsinnsstimmung. Fairness allenfalls, als Bruno Stöckli, aber da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu, gegen Luke Littler verloren hat, gab es ein bisschen unfaire Pfiffe und Luke hat reagiert, aber ansonsten auch im Finale wurden beide Spieler angefeuert. Und ich hatte dann am Sonntag, weil er als Zuschauer in der Halle war, auch noch die Möglichkeit, kurz mit Marcel Weipen zu sprechen, der das auch so auch wieder gespiegelt hat, auch wirklich noch völlig über allen Wolken schwebte. Und der hat wirklich, also wer die Chance hat, sich das nochmal anzugucken im Real Life, der hat die Halle komplett zum Beben gebracht. Wir alle, die wir an diesem Wochenende da waren, alle Deutschsprachigen, haben einen Ohrwurm, der nicht mehr rausgeht. Es ist die Venus vor Bümplitz. Wir dachten erst, das muss eine Art Nationalhymne sein. Nein, es ist ein Song von Patent Ochsner. Ich habe mir gestern die deutsche Übersetzung des schweizerdeutschen Textes angehört und das war der Hammer. Das Song kam auch immer wieder am Sonntag und also das wirklich ist ein Megaort für dieses Event und macht Lust auf nächstes Jahr. Davor ist in derselben Halle noch der ESC, also auch da wird es dann um ähnliche Musik gehen und ähnliche Stimmung sein. Und ja, ich hatte nach dem Turnier dann glücklicherweise auch die Möglichkeit, Martin Schindler noch ein paar Fragen zum Turnier zu stellen und zu seinen Eindrücken. Und vielleicht können wir hier mal reinhören, was er zu diesem Wahnsinnswochenende gesagt hat.
Also ich muss sagen, wirklich die Stimmung war wirklich, wirklich sehr gut. Kein Vergleich zu anderen Europeans, weil es waren auch gerade als Deutscher in der Schweiz, war nicht nur ich, der angefeuert wurde, auch im Finale jetzt Heavy Metal, also Ryan Searle, also gerade Heavy Metal habe ich eine Menge gehört und das hat man schon gemerkt. Und ich finde es einfach gut, dass natürlich sowohl beide Seiten angefeuert werden, dass die Pfiffe und so weiter nicht wirklich existieren. Ja, und das ist auch ein bisschen besser ist als Budapest, wo die ganze Zeit alles ruhig ist, bis du was triffst, dann ist alles gut. Aber ja, also die Stimmung in der Schweiz war schon hervorragend, die war wirklich sehr gut.
Dann lass uns das jetzt als Überleitung nehmen, um über Martin Schindler, den Turniersieger, zu sprechen. Es ist immer noch Wahnsinn, so muss man es sagen. Es ist Martins 2. European Tour-Titel in diesem Jahr. Martin ist jetzt die Nummer 5 der Pro Tour Order of Merit, vorbeigezogen an Michael van Gerwen. Martin ist die neue Nummer 22 der Welt. Martin ist die Nummer 1 in der European Tour Order of Merit, also könnte bei der European Championship an Position Nummer 1 gesetzt sein. Er ist die Nummer 8 in der Year-to-Date Order of Merit. Er steht in der Jahresrangliste vor Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Peter Wright, Gervin Price und Schindler mit der höchsten Doppelquote eines European Tour Siegers der letzten 6 Jahre. Er trifft an diesem Tag 33 von 59 Darts auf Doppel. Das ist exakt wie MVG vor, ich glaube, zuletzt 6 Jahren. Also wirklich Wahnsinn, was Martin hier abgeliefert hat.
Ja, ich hatte, glaube ich, noch gelesen, dass hatte MVG nicht dieselbe Quote in Budapest bei seinem Sieg, aber es war wirklich der Wahnsinn und nachdem man ja in den letzten 2 Wochen irgendwie so ein bisschen fürchten musste, dass er die Doppelstärke verloren hat, das lief ja bei der letzten European Tour nicht so gut und dann auch unter der Woche auf dem Floor nicht so gut, muss man sagen, wie er da rausgekommen ist, der absolute Hammer und das waren ja nicht nur irgendwelche Checkouts, sondern es waren eine 140 oder 160 zum Match. Es waren High Finishes auch im Finale an einer ganz wichtigen Stelle. Nimmt er, glaube ich, eine 142 raus. Also wirklich Wahnsinn. Und ja, du hattest vor Ort, und wer es gesehen hat, das Close-Up auch im Finale nachher, da hat er auch ausgestrahlt und wusste, vielleicht nehmen wir das vorweg, im Gegensatz zu seinem Sieger, ich mache das Ding jetzt. Also super, und ich hoffe und wünsche ihm sehr, dass er sich diese Quote behalten kann, denn auch das Scoring lief ja gut und die Kombi, dann ist er definitiv ein Top-16-Spieler und man muss überall mit ihm rechnen.
Dieser zweite Titel von Martin jetzt auf der European Tour, der haut einen natürlich nicht mehr ganz so vom Hocker, weil man schon wusste, was Martin spielen kann, weil er es eben schon gezeigt hat. Das kam jetzt nicht mehr als dieser ganz erste Schritt. Aber man muss auch sagen, dass Martin über die letzten Wochen, gerade bei den Players Championship Turnieren, jetzt vielleicht mit dem letzten Event einmal ausgeklammert, nicht unbedingt immer sein Niveau gezeigt hat, was er als European Tour Sieger in Riesa gezeigt hatte. Wie hast du vor diesem Turnier draufgeschaut, bevor wir jetzt gleich über den Turnierverlauf sprechen? Hattest du, also man natürlich wusste man, dass Martin es kann, aber hattest du Martin im Vorfeld für dieses Turnier auf dem Zettel?
Also man kann jetzt ganz platt sagen, natürlich mit so einem Spieler, auch der auch schon mal was gewonnen hat, musst du immer rechnen. Er gehört da einfach in den Kreis von der erweiterten Spitze, denen man das immer zutrauen muss. Jetzt war seine Auslosung aber auch nicht unbedingt einfach. Man wusste, es kann relativ früh Stephen Bunting kommen. Man wusste, es kann dann relativ rasch auch Luke Humphries oder Luke Littler ihm drohen. Nee, ich habe ihn nicht im Finale gesehen, unbedingt. Ich hatte so ein bisschen, ich meine, MVG hatte abgesagt. Leider war das aber die andere Hälfte des Draws dann am Ende. Wie gesagt, man kann damit rechnen, aber es war jetzt, war es für mich überraschend. Ich hatte gedacht, vielleicht ist das noch so ein Recovery-Turnier. Er macht die erste Runde, da hat er, oder sein erstes Spiel, da hat er auf dem Papier vielleicht leichten Gegner und nutzt es so als Aufbau für den Grand Prix. Aber er hat auch, muss man sagen, vom ersten Tag, als man ihn auf die Bühne hat kommen sehen, er hat eine Überzeugung an den Tag gelegt. Er wollte hier weit gehen. Da hat man dann gemerkt, okay, wenn er hier gut reinkommt, kann was gehen. Und vor allem, wenn er dann Stephen Bunting schlägt, kann es vielleicht weitergehen. Aber er war nicht mein Top-Favorit vor dem Spiel. Er war auch, das kann ich auch sagen, als man sich vor der Final-Session vor den Viertelfinals umgehört hat, da fiel der Name nicht. Da fiel der Name der Sieger von Josh Rock gegen Littler geht vielleicht durch. Oder einige Sky-Schaffende hatten sogar James Wade auf dem, also höher gerankt als Martin.
Dann lass uns jetzt über Martins Turnierverlauf reden. Er steigt ein in Runde 2, siegt dort mit 6-1 über Anton Östlund. Dann das angesprochene Achtelfinale von dir, besiegt er Stephen Bunting mit 6-4. Selbiges Ergebnis im Viertelfinale gegen Raymond van Barneveld. Und dann hatten wir das vielleicht beste Spiel von Martin an diesem Wochenende, das Halbfinale gegen Josh Rock. Am Ende ist es ein klares 7-2, was insbesondere auffällt. Martin, also über das Finale sprechen wir gleich noch, aber bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr konstant unterwegs. Also Averages von 96, 96, 95 und dann 102 gegen Josh Rock. Also das war wirklich schon auf einem richtig, richtig guten Niveau, was Martin niemals unterschritten hatte.
Ja, er hat eben auch wirklich gut gescored. Es waren nicht nur die Doppel, wie angesprochen, die Triple 20 saß. Was auch wirklich gut saß, war der Switch auf die Triple 19. Und das hat ihn das ganze Wochenende nicht verlassen. Und also dieses Halbfinale, da war dann wirklich klar, okay, da war er dann für alle Anwesenden auch der klare Favorit aufs Finale. Also ein Josh Rock, der wirklich auch keinen einfachen Weg hatte und gut durchgegangen ist, dann so abzufertigen, obwohl der ja auch 100 im Average gespielt hat, aber der war chancenlos. Das war wirklich gut. Und ja, Triple 20, Triple 19 und auch die Triple 18 liefen eigentlich gut. Und wenn er sie brauchte, dann kamen sie, konnte er sich drauf verlassen.
Dann lass uns jetzt über das Finale sprechen. Am Ende ist es ein 8-7, ein Decider-Sieg von Martin Schindler über Ryan Searle. Es ist sein schwächstes Spiel, zumindest auf dem Papier, was er hier im Finale abliefert. Das sind immer noch 93 Punkte, aber das Timing war da. Die Doppel haben gestimmt, 61,54%, 8 von 13 Darts auf die Doppel von Martin. Im Vergleich von Searle nur 24%, lag auch an den vielen verpassten Matchdarts. Und gerade in dieser Anfangsphase von diesem Finale dachte ich, das wird aber ein einseitiges Ding. Also Searle schnell 4-0 geführt, hat gefühlte 110 im Schnitt gespielt. Martin, der macht in dieser Phase eigentlich nichts verkehrt, kann aber auch irgendwie nichts gegen diesen Searle entgegensetzen. Searle, der verpasst dann einen Dart bei 126 Punkten zum 5-0. Ich glaube, wenn er den macht, wird es nochmal eindeutiger. Und in dieser Phase dachte ich, also bis irgendwann wirklich ganz Richtung Ende, dachte ich, es gibt keinen Weg, wie Searle dieses Finale nicht gewinnen kann. Also der hat gefühlt alles getroffen und das auch in einer so, ja, Mischung aus Souveränität und Lässigkeit, dass man sich dachte, wie kann Searle dieses Finale denn bitte nicht gewinnen?
Ja, und das ging in einer Rasanz vonstatten. Also ich war tatsächlich nach den Walk-ons noch hinter der Bühne, versuchte die Walk-on-Bilder kurz rüberzuladen auf den Rechner und guckte immer auf den Screen der holländischen Kollegen und da war es eben ein 4-0 und dann habe ich gesagt, okay, lass den Walk-on sein, geh mal hin, das kann jetzt leider ganz schnell vorbei sein. Zum Glück für Martin ist es dann anders gelaufen, aber ja, wie du sagst, es gab die Chance zum 5-0. Und man fragte sich auch so ein bisschen, so eine Abreibung hat Martin jetzt echt nicht verdient, weil er macht eigentlich nichts verkehrt. Ja, vielleicht war in der Phase des Scoring ein bisschen schlechter, aber ja, wie du sagst, Searle hat auch alles getroffen. Und er hatte sich da eigentlich nichts vorzuwerfen. Und ich glaube, das hat er auch in seinem Mindset so behalten, hat gesagt, ich habe eigentlich nichts verkehrt gemacht. Und wenn ich die Leistung der letzten Spiele abrufe, dann geht das. Ich nehme jetzt mal einen anderen Spieler. Ich glaube, ein Callan Ritz hätte in dieser Situation zum Beispiel abgeschenkt und hätte das Board verdroschen. Und das hat Martin nicht gemacht. Er ist in einer Seelenruhe zurückgegangen, hat so für sich gute Momente, gute Scores fair abgefeiert. Und dann hat er zum 5-2 die Chance ergriffen, hat eine 142 gecheckt. Da sind wir wieder bei dem Thema, seine Doppel haben wahnsinnig funktioniert. Hat da auch noch mal mehr Emotionen mit reingenommen. Als Fotograf muss ich sagen, Martin war ein Geschenk von Ryan Searle. Kommt da ja nichts, egal wie er spielt. Da kannst du keine guten Bilder fotografieren. Martin, Leute im Publikum sagten, er muss sich umbenennen. Er ist nicht The Wall, er ist The Ball, so wie der über die Bühne hüpft. Hat da wirklich, ja, hat schon ordentlich abgefeiert, aber in einer fairen Art und Weise, hat das Publikum nochmal mitgenommen, aber auch nicht einseitig auf seine Seite gezogen. Es gab auch 50% Heavy Metal Anfeuerung. Und dann hat er aber auf dieses 2-5 aufgebaut, hat seinen Anwurf durchgebracht zum 4-6 dann mit einem Break, mit einem 11-Dart heran und hat dann weiter und weiter aufgeholt und dann fingen die Probleme bei Ryan Searle so richtig an.
Ja, du hast es in einem Nebensatz eben schon angesprochen. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Martin eben auch, wenn er zu dem Zeitpunkt noch 1-5 hinten lag, dann diese 142 checkt zum 2-5, dass er dann das eben nicht einfach hinnimmt, abwinkt, wie man das von manchen Spielern kennt, die dann so nach dem Motto agieren, ach, da ist es ja endlich, musste ja irgendwann kommen oder sowas, sondern dass er dann wirklich diesen Moment auskostet, die Emotion mitnimmt, diesen Moment, auch wenn du noch auf dem Papier 2-5 hinten liegst, eben größer machst, dass du das dem Gegner auch zeigst, dass du selber das Publikum mitnimmst in einer fairen Art und Weise, dass du dir selber diese positive Ausstrahlung vor Augen hältst, um selber noch weiter dran zu glauben, dieses Spiel drehen zu können. Dann dieser 11-Data, wirklich sehr, sehr stark. Und dann dachte man, okay, vielleicht kann jetzt noch was gehen, wenn Martin auf diesem Level weiter performt. Er verpasst dann einen Dart auf Bull zum 5-6 und dann ist Ryan Searle auf einmal wieder da und checkt 93 Punkte in 2 Darts. Und dann denkt man, okay, es war eine gute Phase von Martin, aber da sind wir wieder beim Thema Ryan Searle, der zieht das Ding einfach durch. Aber so war es dann nicht. Und dann ging bei dem auch eigentlich schon relativ, ich sag mal, erfahrenen Mann, weil er wirklich lange mit dabei ist, der Matchstart-Dusel los bei Ryan Searle, wie man das selten gesehen hat.
Ja, im Fußball würde man bei Martin von Bayern-Dusel sprechen, ne? Oder so jetzt seit letztem Jahr Bayer Leverkusen. Eigentlich lief die Nachspielzeit und der Pokal wurde schon graviert mit dem Namen Ryan Searle und dann war es wirklich unfassbar und der Michel Künast von der PDC Europe, der immer die bewegten Bilder macht und ich, wir sind also mehrere Male vor die Bühne gesprintet, weil wir gesagt haben, okay, das war's jetzt, jetzt brauchen wir die Siegerfotos von Ryan Searle. Ja, und dann versemmelt der einen Matchstart nach dem anderen und man hat gemerkt, so wie er zurückging, er hat auch tatsächlich eben anders als Martin, er hat sofort angefangen zu hadern, er hat den Kopf geschüttelt, er hat gedacht, wie kann das jetzt sein? Er hatte, glaube ich, auch ziemlichen Druck, das hat man danach im Interview gehört. Er hat ja schon mehrere Pro-Tour-Events gewonnen und sagte, Mensch, er wartet so sehr auf diesen ersten European-Tour-Titel und jetzt war er kurz davor. Und jetzt hat es nicht geklappt und es war auch tatsächlich fast traurig mit anzusehen, wie es in ihm zusammengebrochen ist und nachher im Decider ging dann ja auch tatsächlich nichts mehr. Also er hat es dann nicht mehr zusammengekriegt und sind nachher bei ihm auch Tränen geflossen. Das war wirklich von der Dramaturgie her der Wahnsinnshammer und immer wieder, also wir hatten die Situation mehrfach, dass wir dachten, es ist vorbei und dann kommt Martin ran und beim Decider war aber so von der Körpersprache dann von beiden her eigentlich klar, jetzt wird Martin das Ding ziehen und wer eben auch hier, das, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die Fernsehbilder gesehen hat, Martin grinst, als er vorgeht, er lächelt, er weiß, so, ich habe drei klare und die mache ich jetzt. Ne?
Lass uns noch einmal ganz kurz das mitnehmen. Also um zu dem Decider hinzukommen, fehlt ja noch so ein ganz kleiner Sprung. Es waren eben nicht nur die verpassten Darts von Ryan Searle auf Doppel, sondern Martin, der eben auch unfassbar stark in diesen Momenten dann trotzdem da war. Also auch wenn Ryan Searle drei klare Darts verpasst hat. Es war Martin, der checkt eine 65, der checkt 100 Punkte in zwei Darts zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Also das musst du dann eben auch mal so machen. Es gibt genügend Spieler, die auch in solchen Aufholjagden dann, ich sag mal, bei 100 Punkten den ersten Dart in die 1 setzen oder so, weil sie es eben vom Kopf nicht hinbekommen. Das hat Martin geschafft und du hast es dann angesprochen, der Decider, da war es eigentlich schon klar, dass Martin zumindest der klare Favorit jetzt auf den Titel sein wird. Er steht dann auch auf 32 Rest nach 12 Darts. Das ist bei eigenem Anwurf wirklich, wirklich stark und dann in den TV-Bildern, man hat es gesehen, Martin, bevor er dann nochmal zum Board hingeht, lächelt schon, weil er es eigentlich schon weiß, was passieren wird, macht es dann am Ende, dann überrennen ihn auch die Emotionen. Searle, der tat mir wirklich ein bisschen leid, beide, also Martin und Ryan Searle, mit Tränen auf der Bühne, natürlich aus anderen Emotionen her ausgelöst, aber man muss auch dazu sagen, trotz dieser anfänglichen, ich sag mal, Emotionalität und des Dämpfers für Ryan Searle, ein wahnsinnig guter, fairer und auch aufgeräumter Verlierer dann im Interview auf der Bühne, also das fand ich schon wirklich, das fand ich sehr, sehr respektabel, wie Ryan Searle dort reagiert hat.
Ja, ich glaube, da hast du komplett recht. Ich wollte mal sagen, diese 100 zum Decider, das hat Martin danach auch gesagt, das war für ihn, genau, er hat gesagt, da hat er ihn letzten Endes gebrochen und das war für ihn ein ganz, ganz entscheidender Moment des Wochenendes, weil wenn er da nicht mit der Triple 20 den ersten macht, dann geht es Zittern vielleicht doch nochmal los. Ja, und Ryan Searle, genau, da muss man wirklich sagen, Respekt, 7 Matchstarts zu vergeben, wirklich eigentlich schon durch zu sein, und dann so fair zu bleiben, das verdient Respekt. Das kennen wir nicht von allen Spielern so. Er ist dann nach der Siegerehrung aber auch zügig verschwunden. Dann wollte er nicht mehr zu lange auf der Bühne sein. Ich glaube, ihm hat da auch geholfen, dass das Publikum ihn auch wirklich super unterstützt hat, das ganze Finale über. Dann bleibst du noch eher oben stehen, als wenn du noch das Gefühl hast, auch die Atmosphäre und die Zuschauer waren gegen dich. Respekt.
Genau. Dann an dieser Stelle einmal die Frage an Martin, wie sich dieser Sieg für ihn denn selber angefühlt hat.
Es fühlt sich großartig an. Natürlich als Gewinner hervorzugehen ist eine tolle Sache, aber ich muss natürlich auch wirklich ehrlicherweise sagen, dass ich hier Finale definitiv nicht der bessere Spieler war, aber vielleicht der mit dem besseren Timing, mit dem besseren Händchen, wenn es drauf ankam. Ein bisschen Glück gehabt auf jeden Fall, wegen der Fehler meines Gegners profitiert. Aber ja, ist auch egal.
Ne? Ja, und dann habe ich ihn noch fragen können, was jetzt dieser zweite Sieg für ihn bedeutet. Sein zweiter European Tour Sieg in einem Jahr. Er ist damit in einer illustren Reihe. Es gibt nur 8 Spieler, die es geschafft haben, 2 European Tour Titel in einem Jahr zu holen. Wir haben ihn auch, er wurde mehrfach gefragt, wie fühlt sich ist der erste Sieg schwieriger oder die Bestätigung? Hören wir mal, was er dazu sagt.
Also wie gesagt, schon vor dem Interview, also der Titel bedeutet mir natürlich eine Menge. Ich meine, ein European Tour Event zu gewinnen ist schon schwer und noch ein zweites hinterher, noch im selben Jahr, ist, finde ich wirklich sehr gut, auch wenn ich absolut Glück hatte in diesem Finale. Ansonsten für mich ist es jetzt kein Vergleich zwischen den Deutschen zu sagen, Ricardo hat sein zweites Finale gespielt und verloren. Ich muss es jetzt besser machen. Das ist nicht für mich der Anspruch. Für mich war der Anspruch zu sagen, am besten gleich die Schienen legen fürs World Matchplay nächstes Jahr und genau in die Richtung zu gehen. Vielleicht auch in Richtung der Top 16 mal zu streben und so weiter und so fort. Und ich kann mich nicht beschweren. Es war toll, es war gut. Jetzt bin ich glaube, der zweite Deutsche mit 2 Titeln. Okay. Aber im Endeffekt, ich spiele für mich selber. Ich spiele nicht für die deutschen Titel, ich spiele für meine Titel. Alles andere ist mir auch wirklich wurscht.
Ja, ich finde es, man merkt schon noch, dass Martin so direkt nach diesem Titelgewinn schon noch emotional ein bisschen angefasst ist und so weiter. Aber er trotzdem auch schon wirklich sehr, sehr perspektivisch weiterdenkt, was dieser Titel denn jetzt auch bedeuten kann. Also das finde ich schon sehr, sehr gut von Martin. Und ich würde sagen, damit können wir aber auch den Haken hinter die Akte Martin Schindler in diesem Turnier machen. Es bleibt nochmal zu sagen, Chapeau Martin, wieder einmal ein Wahnsinnsturnier gespielt. Auch verdient dann hinten raus den Titel gewonnen. Auch natürlich, wenn er die Chancen, die er dann durch den Gegner bekommen hat, erst selber nutzen musste. Aber das hat er eben selber gemacht. Deswegen, ja, Respekt, Martin. Und damit können wir dann auch mal auf so ein paar andere starke Ergebnisse von so ein paar Spielern zu sprechen kommen bei diesem Turnier. Allen voran natürlich Ryan Searle, 8 Viertelfinals bei der European Tour. Das sind die meisten in diesem Jahr. Martin, der steht bei 7, aber auch Ryan Searle, der jetzt hier diesen Titel nicht gewinnen konnte, einfach mit einer bockstarken Saison auf der European Tour.
Das muss man sagen und das macht es für ihn natürlich vielleicht doppelt hart, dass er dann das Finale nicht gezogen hat. Und wenn man sich das European Tour Race anguckt, dann spiegelt sich da auch ein bisschen wider, dass, wie so oft bei der PDC Europe, die Sieger halt deutlicher honoriert werden. Martin hat fast doppelt so viel Preisgeld eingespielt durch seine 2 Siege. Der ist über 100.000 Pfund und Ryan Searle liegt bei 60.000. Aber er ist da fest unter den Top 10. Ich denke, er wird jetzt seinen Fokus auf das nächste Turnier dann in Prag auf der European Tour richten und halt dann gucken, dass er in Dortmund abliefert und sich vielleicht das holt, was diesmal nicht geklappt hat. Aber da kann man nur sagen, auf diesen Bühnen immer wieder abzuliefern, diese Konstanz, auch zu den Turnieren zu gehen, was andere ja dann auch nicht immer machen und dann eben abzuliefern, super. Und er hat auch nicht nur leichte Gegner gekriegt über diese Saison.
Ein weiteres starkes Ergebnis kam von Callan Ritz. Das Halbfinale so ein bisschen aus dem Nichts, ein kompletter Kontrast zu seiner Leistung und Niederlage neulich gegen Florian Hempel, insbesondere halt auch zu seinem ganzen Verhalten und Habitus in dieser Niederlage, hat den Turnierbaum so ein bisschen genutzt, dass er das Spiel potenziell hat, wissen wir, aber dass er es jetzt hier eben nach diesem mentalen Breakdown so auf die Reihe bekommt, definitiv stark. ebenso stark das Halbfinale von Josh Rock, auch auf der European Tour, mittlerweile ein Dauerbrenner geworden. Stark fand ich auch noch Raymond van Barneveld, schlägt in der ersten Runde Joe Cullen, spielt da über 102 Punkte, schlägt dann Ricardo Pietrzko, schlägt dann Ross Smith. Der wirkt einfach generell sehr stabil aktuell.
Sehr aufgeräumt, sehr stabil, sehr fokussiert. Er hat natürlich neben den Host Nation Spielern fast immer mit die meiste Unterstützung in diesen Hallen. Die Barney Army ist überall, du hörst sie dauernd. Aber du musst es eben auch mit Leistungen dann zurückzahlen. Und ja, sehr stabiler Spieler dieses Jahr auf der European Tour. Und gutes Turnier. Und ja, er wird uns erhalten bleiben.
Weitere Spieler, die auch noch sich so ein bisschen in den Fokus gespielt haben, Anton Wontan Östlund ist sicherlich ein Player to watch, eine super Performance, gute Ausstrahlung, gewinnt mit 6:2 gegen Dirk van Dijvenbode, spielt da 95 Punkte im Schnitt, in Runde 2 geht er dann gegen Martin Raus, haben wir schon angesprochen, aber man merkt einfach, wie viel Potenzial in Schweden schlummert, also ich meine, er ist ja nicht der einzige gute Nachwuchsspieler, es gibt auch viele der, ich sag mal, etablierteren Spieler, wenn man da auf Andreas Harrison schaut, auf Jeffrey de Graaf und so weiter. Also da gibt es wirklich ordentlich viel gute Spieler in Schweden. Mit Abstrichen, ein gutes Turnier, muss man auch noch sagen, für Wade und Gurney. Du hast es angesprochen, Sky hatte eigentlich vor dieser Final-Session gedacht, dass Wade eventuell diesen Turnierbaum nutzen könnte. Und wer definitiv auch noch auf der Gewinnerseite dieses Turniers steht, das sind die Host Nation Spieler aus der Schweiz, aber da kommen wir dann gleich auch noch einmal gesondert drauf zu sprechen.
Lass mich nochmal zu den Schweden gehen, weil auch da ja, hatte ich mit Dan Dawson länger gesprochen und die würden sich sehr wünschen, dass es, dass die European Tour vielleicht noch ein Turnier auch nach Schweden vergibt. Die sagen, da ist doch wahnsinnig viel Potenzial. Gibt es nach Malmö, nutzt nochmal, dass vielleicht auch die Dänen mit rüberkommen. Und ich glaube, dass die Schweden bei einem Host Nation Qualifier Turnier wirklich mehrere gute Spieler durchbringen würden. Da vielleicht sogar einen Vorteil hätten, dass einige gute Spieler von denen im Moment gar keine Tourcard haben. Also das wäre sicher stärker als in anderen Ländern. Wie die Stimmung dann da wäre, das müsste man sehen. Aber ich glaube, in Malmö kriegst du die Hütte auch immer voll. Also das wäre noch so ein Austragungsort, an dem man vielleicht in der Zukunft weiter denken könnte.
Dann lass uns jetzt erst einmal das deutsche Teilnehmerfeld bei der Swiss Darts Trophy komplettieren und wir nehmen da noch einen weiteren Spieler mit rein, das ist Ricardo Pietrzko, ich habe ihn eben schon kurz angesprochen, unterliegt Raymond van Barneveld mit 5:6, Barney, der führt schnell 4:1, Ricardo checkt dann nochmal 161 Punkte zum 2:4, das war ein guter Moment, am Ende reicht Barney dann im Decider die 6. Aufnahme bei eigenem Anwurf. Es sah wieder besser aus von Ricardo als zuletzt bei den Players Championship Turnieren, das muss man ganz klar so sagen, aber ich sag mal, die Kehrseite der Medaille ist halt auch, es waren jetzt auch nur 85,92 Punkte, es war keine 180, es fehlte noch diese Präzision im Scoring, er hat den Start so ein bisschen verschlafen, es war noch ein Verrechner mit dabei, glaube ich, an der einen Stelle, also es war schon wieder besser, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen das, mit dem man jetzt rechnen konnte. Also ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, dass Ricardo hier jetzt 105 spielt.
Ja, da, also gerade auch nach den Players Championship Turnieren unter der Woche, da war ja eine 68, glaube ich, im Average mit dabei. Und die Aufgabe die Woche davor gegen Ross Smith, konnte man das nicht erwarten. Barney hat das im Interview danach auch gesagt. Er hat gesagt, das war für ihn mental schon schwierig, weil er nicht wusste, welchen Ricardo kriegt er denn jetzt. Kriegt er den, der gleich aufgibt? Oder kriegt er den, der wieder so abliefert wie bei seinem Finale zuletzt? Aber man hat gemerkt, dass einfach eine letzte Präzision noch gefehlt hat. Insbesondere fand ich bei seinem Finaleinzug, da hatte er ja auch diesen wirklich guten Touch auf die Triple 20 gehabt und dann auch eigentlich wieder ein sehr gutes Checkout. Das war hier jetzt noch nicht so. Ich glaube, wenn Barney nicht so schnell so hoch führt und Ricardo dann nicht auch noch genau im Checkout diesen Verrechner hat, dann kann es hier nochmal enger werden. Letzten Endes war Raymond aber an dem Tag der stärkere Spieler.
Naja, zum Glück gibt es ja aber auch ein sehr gutes Checkout hier zweimal die Woche, ne? Also.
Ja, da hast du recht.
Ja, dann lass uns jetzt zu sprechen kommen auf die Host Nation Spieler aus der Schweiz. Ich habe es angesprochen, es war, so würde ich es sagen, für das, ja, ich sag mal, spielerische Potenzial, was in der Schweiz schlummert, definitiv ein Erfolg. So kann man es definitiv abstempeln. Fangen wir an mit Bruno Stöckli, besiegt Christoph Ratajski mit 6:3, auch dem geschuldet, dass Ratajski nur 15% auf die Doppel trifft. Das sind 3 von 20 Darts. Bruno Stöckli, der nutzt das, ja, in den richtigen Momenten halt korrekterweise aus. Und dann kommt es zu einer wunderbaren Paarung. Bruno Stöckli gegen Luke Littler. Da war meine kleine Dartswelt noch in Ordnung. Es gab sogar den Moment, Bruno Stöckli, der hat 3:2 geführt gehabt gegen Luke Littler. Dann legt Luke Littler in seiner Klasse halt auch einfach los und marschiert davon. Aber trotzdem, ich fand's schon sehr kultig.
Und die Stimmung war mega in dem Spiel auch. Also die Schweizer lieben ihren Bruno Stöckli auch. Ihr hattet ihn ja auch vom World Cup interviewt. Sehr sympathischer Typ. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das war so das einzige Spiel, an dem ich fand, bei dem so ein bisschen dann unfaire Pfiffe aufkamen. Und die haben Littler auch so richtig heiß gemacht. Also da hat er mehrfach ja auch gestikuliert Richtung Publikum, Hände an die Ohren, hier nach dem Motto, was wollt ihr? Und dann seine Punkte auch abgefeiert. Trotzdem, genau, muss man einfach sagen, gegen den Littler in Normalform hat ein guter Bruno Stöckli normalerweise, würde ich sagen, in 9 von 10 Matches keine Chance. Er hat sehr genossen, hier auf der Bühne zu sein. Bei der Premiere gleich durchzugehen, als Host Nation Spieler, super. Auch da nochmal ein Take von Dan Dawson, der meinte, vergleich das mal mit Ungarn, er hätte sich bis heute noch nicht erholt von dem Erstrundenspiel, als die beiden Ungarn mit einem Average 68 und 69 gegeneinander gespielt haben, meinte, schau dir das hier an, das ist doch einfach super, was wir hier geliefert kriegen. Also Bruno Stöckli hat Spaß gemacht, vielleicht können wir zu den anderen Schweizern noch gehen. Alexander Fehlmann, willst du dazu noch was sagen?
Kann ich gerne machen. Alexander Fehlmann, der unterliegt mal das Rasma mit 3:6. Das Geburtstagskind Rasma mit 67% auf die Doppel. Also das war wirklich sehr, sehr stark, was Rasma hier gezeigt hat. Fehlmann, der ja 2018 beim World Cup mit Andy Bless China geschlagen hatte und damals sogar fast gegen Gervin Price gewonnen hat. Also hat hier leider nicht gereicht. Lag auch daran, dass Rasma natürlich stark aufgelegt war, aber hat die Schweiz auch hier definitiv nicht verkehrt präsentiert.
Ja, genau. Und dann haben wir den Spieler, bei dem wir Deutschen alle dachten, er heißt Roger Hertig, aber in der Schweiz ist das der Roger Hertig, der in der ersten Runde so ein bisschen seine Auslosung genutzt hat in einem sehr spannenden Spiel. Ryan Mikkel 6:5 geschlagen hat. Vom Average her war das aber von beiden eigentlich nichts. Die spielen beide Mitte 70. Also da hat er aber die Gunst der Stunde genutzt und auch ein sehr, sehr, sehr sympathischer Typ auch danach im Interview. Am nächsten Tag war dann gegen Ryan Searle, aber also gegen den zweiten Ryan in dieser Serie Schluss. Auch da hat er wieder ein Niveau abgerufen von eben etwas über 70. Das ist dann auch was, wo du ja auf der Next Gen auch nicht weit kommen würdest. Er hat sehr genossen. Was hier ein Fun-Fact war, dass er tatsächlich mit Ryan Searle da selber spielt. Ich glaube, mit etwas leichteren als Ryan Searle. Und mit den Flights, die beim Ausrüster im Package mit dabei sind, Ryan Searle spielt ja L-Style. Das war dann sehr witzig. Wenn man also nur den Screen gesehen hat, wusste man zum Teil, wenn man nicht auf die Flights geachtet hat, nicht, wer hier gerade geworfen hat. Aber genau, Ryan Searle war für ihn eine Nummer zu, ein Regal zu hoch. Er hat es genossen. Er hat eine Runde mitgenommen beim Heimturnier. Also was willst du mehr?
Das Schweizer Feld wurde dann vervollständigt durch Marcel Walten, der unterlag Nathan Espinel mit 3-6. Es war eine sehr, sehr gute Stimmung, da wirst du uns bestimmt gleich nochmal ganz kurz was zu sagen. Spielerisch liegt Marcel Walten relativ schnell 1-5 hinten, kann das dann nicht mehr ausholen, checkt dann nochmal 108 Punkte zum Break, als Espinel auf Tops zum Match steht, aber es reicht dann spielerisch nicht mehr. Aber wie hast du diese ganze Stimmung rund um Marcel Walpen nochmal an diesem Wochenende wahrgenommen?
Also stimmungsmäßig, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das noch der Herkunft oder der Region geschuldet ist, war Marcel Walpen beim Publikum ganz klar die Nummer eins. Ein Wahnsinnstyp, es waren überall die Cello, Cello, Cello-Rufe. Er war am Sonntag auch im Publikum, wurde dann von dem Animator, der vor den Sessions auf der Bühne war, auch hochgerufen, der meinte, oh, da unten sitzt der Cello, Cello, komm hoch. Und dann haben die da noch Witze gemacht und er ist direkt drauf eingestiegen. Ich hatte auch noch die Chance, ihn eben kurz vor der Sonntagssession auf dem Gang mal zu sprechen und er war wirklich geflasht. Und sein Song, sein Walk-on-Song, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, den ihr wirklich alle mal hören müsst, der lief auch in den Pausen immer. Und ja, es war, also er ist da die Nummer eins und ich würde mir wünschen, dass wir den auch häufiger auf der Tour sehen. Espinel war hier auch eine Runde oder eine Nummer zu stark für ihn. Marcel Walpen war, glaube ich, auch letzten Endes doch ein bisschen nervös durch all diese Stimmung und vielleicht die Erwartung, die er gespürt hat. Er liegt eben dann schnell mit 1-5 hinten. Der Rückstand ist gegen den gegen den Nathan Espinel zu groß. Er hat dann nochmal einen High-Finish rausgenommen, eine 108, hat da gebrüllt, dass sich selbst ein Gervin Price erschrocken hätte. Das war mit Sicherheit der lauteste Brüller des Turniers, aber mehr als der Brüller und dann am Sonntag nochmal ein Gastauftritt auf der Bühne war dann für ihn leider nicht drin.
Dann lass uns jetzt nochmal einen Blick wagen, abseits von den Host Nation Spielern, auf die ja, Spieler, die bei diesem Turnier vielleicht nicht unbedingt alle positiv aufgefallen sind. Dimitri Vandenberg mit einer weiteren Auftaktniederlage, ein 3-6 gegen James Wade. Katastrophal bei den Players Championship Turnieren auf der European Tour unterwegs, so muss man es sagen. Price auch mit einer Auftaktniederlage gegen Wade, ein 4-6 in Runde 2. Woodhouse, ein Totalaussetzer, ein 0-6 gegen Wessel Nyman in Runde 1, hatte definitiv Schmerzen und ja, hat Schwein gehabt, dass er jetzt noch beim Grand Prix mit dabei ist und sich das nicht ja anders noch verschoben verändert hat. Chisnell, der verliert gegen Nathan Espinel mit 3-6 in Runde 2. Dazu muss man aber auch sagen, dass Nathan Espinel knapp 101 Punkte spielt, aber definitiv für Dave Chisnell auch nicht sein Anspruch, hier in seiner Auftaktpartie wieder rauszugehen. Und ja, Joe Cullen, der ja durchaus in den letzten Folgen immer mal wieder Thema war, hat spielerisch gegen Raymond van Barneveld auch wenig geglänzt.
Ja, ich denke, das muss man nicht weiter kommentieren, sonst haben wir da einen Streit mit ihm wieder vom Zaun und er wird irgendeinen Grund finden, uns eventuell zu beleidigen.
Dann darf ich keine Modus Super Series mehr spielen, das wäre doof.
Nicht, genau. Für mich ist die durch, für mich ist dann eher irgendwann, ich hoffe, er hat dann zur Seniors Tour nicht seine Beziehung, da hoffe ich dann irgendwann noch drauf. Aber das war mal wieder nichts. Dabei sind die Fluganbindungen von UK nach Basel eigentlich sehr, sehr gut. Auch Price fand ich, der hat danach wieder irgendwelche Tweets abgesetzt, dass er so nach dem Motto, es war jetzt auch wieder nur eine Niederlage, aber ich komme demnächst stärker zurück. Das hören wir jetzt irgendwie gefühlt nach jedem Turnier von ihm. Bin gespannt, wie das jetzt dann nächste Woche oder jetzt unter der Woche klappt, aber war einfach auch wenig. Und ja, Woodhouse, wie du sagst, der hat Glück gehabt. Der war schmerzgeplagt am Wurfarm, der sogenannte Tennisellbogen. Und wenn da Gaga unter der Woche ein paar Runden weitergegangen wäre oder Gilding hier weitergekommen wäre, dann hätte es für Woodhouse nicht gereicht. Man muss ja sagen, Cullen hat ähnlich viel Glück gehabt. Der steht ja nur kurz vor Woodhouse. Aber gut, so ist jetzt die Rangliste und die anderen hatten auch ihre Chancen gehabt.
Abschließend für die Swiss Darts Trophy gibt es natürlich noch standesgemäß hier bei Jackpot die Verleihung des goldenen Holzlöffels und der geht in dieser Woche an Chris Doby, denn Ryan Searle, der verliert das Finale gegen Martin Schindler. Zuvor verliert Ritz gegen Searle, Wade gegen Ritz, Nyman gegen Wade und ganz zu Beginn Doby, der verliert gegen Nyman. Also herzlichen Glückwunsch Christopher Doby und ich würde sagen, damit können wir einen Haken machen hinter die Swiss Darts Trophy und drehen nochmal so ein bisschen den Globus, denn es gab natürlich ja auch nochmal das ein oder andere, was sonst noch, passiert und von dannen gegangen ist. Die Grand Prix-Teilnehmer, die stehen fest. Dazu allerdings in der Folge nächsten Montag mehr. Also wer die letzte Folge aufmerksam gehört hat, der weiß, der Plan verändert sich ein bisschen. Nächste Woche kommt die Mittwochsfolge bereits am Montag und da sprechen wir ganz explizit, beziehungsweise also Kevin und ich sprechen ganz explizit über den Grand Prix, die Auslosung und so weiter und so fort. Diese Folge ist für alle Leute, die uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer auf Patreon unterstützen, schon vorab zu hören innerhalb der nächsten Tage. Deswegen da gerne mal vorbeischauen. Und dann springen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter, wo man mit dem Flieger vielleicht ein bisschen schwerer hinkommt von UK als nach Basel. Wir schauen nach Kenia auf die afrikanische WM-Quali. Es ist Cameron Carrollison, der sich für die WM qualifiziert hat. Er gewinnt im Finale gegen den Kenianer Peter Wachyuri. Beide spielen 85 Punkte im Average über 15 Legs. Wachyuri hat einen Matchstart bei 154 Punkten auf der Doppel-17 für die WM-Quali. Es waren Wahnsinns-Szenen dort im Stream. Wir haben Fans gesehen mit Vuvuzelas, also ein absoluter Fiebertraum. Carrollison, der war ja 2021 schon mal bei der WM, stand dort auch in Runde 2, ohne einen einzigen Dart geworfen zu haben, denn Martin Klärmarker wurde positiv auf Corona getestet. Wen wir definitiv auch noch ansprechen müssen, Devin Peterson. Der hat in Runde 2 mit 3-4 gegen Jefferson Muriti aus Kenia verloren, spielt 58 Punkte im Average. Das war nicht unbedingt seine Sternstunde, aber generell bleibt dieser afrikanische WM-Qualifier einfach, ja, super positiv in Erinnerung. Also natürlich Glückwunsch an Cameron Carrollison, der die WM gewonnen hat, aber Peter Wachyuri hat, ich glaube, die Herzen aller Darts-Fans gewonnen.
Kenia ist the country to watch für die nächsten Jahre. Vielleicht sollte man Herrn Wachyuri sagen, er soll mal mit Robbie Marjanovic sprechen. Die Doppel-17 ist einfach blöd zu checken. Man kann sich vorstellen, wie er sich drauf gestellt hat. Ist so. Und Carrollison, da muss man sagen, diesmal muss dann für einen Sieg in der ersten Runde mehr kommen. Es ist nicht mehr davon auszugehen, dass Spieler wegen Corona rausgenommen werden, selbst wenn sie Corona haben. Ja, und was damit Devin Peterson verliert, also dass der mittlerweile dann da auf einem Niveau abliefert, was ich an einem guten Tag auch erreichen kann, ist ja wirklich tragisch. Schade. Der sogenannte Devin Peterson Qualifier tut es nicht mehr, aber das ist ja auch gut, dass da Bewegung reinkommt und wir auch andere Länder, andere Spieler vielleicht perspektivisch dann auf den großen Bühnen sehen. Vielleicht abschließend noch, der ein oder andere wird es gesehen haben, und wir haben die letzten Folgen es ja auch immer mal wieder erwähnt, dass der Verfall des Simon Whitlock ja so langsam auch eingesetzt hat und er droht aus den Top 64 rauszufallen. Sein Traum ist es ja immer noch mal mit seinem Sohn irgendwie auf den Turnierbühnen zu spielen. Dazu muss er mehr abliefern als der Sohn. Denn der Sohn hat dieses Wochenende, also Mason Whitlock, hat einen neuen Darter auf der Modus Super Series gespielt. Der liefert ab, ist sicher ein Kandidat, den man für eine der nächsten Q-Schools definitiv auf der Rechnung haben muss. Ob er dann gemeinsam mit seinem Vater nochmal die Bühnen der Welt bereisen kann, wird wahrscheinlich schwierig, wenn Simon Whitlock jetzt nicht irgendwo noch einen tiefen Run rauszaubert die nächsten Wochen.
Naja, vielleicht kommt das ja noch bei dem, was da noch kommt. Also wir wagen jetzt die Vorschau erstmal auf die nächsten Tage, denn es werden sehr, sehr dart-ereignisreiche Tage werden. Wir haben von Dienstag bis Donnerstag die Players Championship Turniere 24, 25 und 26. Dort geht es in die heiße Phase. Die Folge dazu kommt dann ganz aktuell am Freitagmorgen oder beziehungsweise Freitagvormittag raus mit Kevin und mir. René Adams Franz, der ist als Nachrücker dort mit dabei. Kai Gotthard, der spielt in dieser Woche bei der Modus Super Series, also das aus deutscher Sicht auch nochmal interessant. Freitag startet dann das World Seniors Matchplay, sicherlich für dich ganz interessant. Am Sonntag beginnt dann der Grand Prix, also es ist eine wahnsinnig volle Dartswoche, die vor uns liegt, aber ihr seid in guten Händen, ihr kriegt das hier bei Checkout alles mundgerecht vorbereitet.
Ja, das mit der Senior Tour, auch wenn ich gerne mitmachen würde, wird diesmal aus Zeitgründen nicht klappen. Ich werde es mir für nächstes Jahr mal in den Kalender schreiben und muss mir auch die Qualifikationskriterien dann nochmal genau anschauen. Und zum Grand Prix vielleicht als letztes, meine letzte Frage dann in der Presserunde an Martin war, wie er denn nun den Grand Prix sieht, da wusste er die Auslosung noch nicht und was jetzt dieser Sieg im Hinblick auf den Grand Prix für ihn bedeutet. Und vielleicht hören wir da zum Abschluss der Folge jetzt nochmal rein.
Ja, ich glaube und ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Qualität und auch das Spiel habe, im Grand Prix auch weiterzukommen, als vielleicht auch besser als nächstes, als letztes Jahr mit dem Viertelfinale. Aber es gibt keine Garantie dafür, zu sagen, man spielt diese Turniere und gewinnt. Also ich weiß, ich bin in einer guten Position, ich weiß, ich habe die Qualität, ich weiß, ich hab auch das Selbstvertrauen und kann das ans Board bringen. Aber ja, im Endeffekt, das zu tun, ist halt immer eine andere Sache. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie der Grand Prix aussieht, wann ich überhaupt rüberfliegen muss, weil das ist noch nicht gebucht, weil wir darauf warten, wie die Auslosung aussieht. Also ob ich ich glaube, bis Sonntag oder Montag dran bin, irgendwie so. Und ja, darauf kommt es erstmal an.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür.
Dankeschön.
Ja, Martin kannte natürlich zu diesem Zeitpunkt die Auslosung noch nicht. Das ist bei den meisten der Hörer wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt anders. Also, jetzt noch einmal ganz kurz zusammengefasst, der Fahrplan für euch da draußen. Am Freitag gibt es die Folge zu den Players Championship Turnieren 24 bis 26 und dann am Montag die Folge zum Grand Prix, der Auslosung und so weiter und so fort. Dann beide Folgen, sobald sie aufgenommen wurden, vorab schon auf Patreon. 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer, das ist das Stichwort. So wollen wir es halten. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Eindrücke aus Basel und die Zeit, die du dir genommen hast, hier mal wieder am frühen Dienstagmorgen mit mir gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich würde sagen, auf bald.
Ja, die Freude war ganz meinerseits und jetzt freuen wir uns auf das, was da nächste Woche kommt und ja, tschüss von meiner Seite.
Ciao.